In der mykenischen Zeit, etwa zwischen 1600 und 1100 vor Christus, gehörte Athen zu den bedeutenden Siedlungszentren des griechischen Festlands. Obwohl es nicht die gleiche politische und militärische Vormachtstellung wie Mykene oder Pylos innehatte, belegen archäologische Funde, dass Athen dennoch eine gut entwickelte und organisierte Stadt war. Um das Jahr 1300 vor Christus wurde auf dem markanten Felsen der Akropolis ein mykenischer Palast errichtet, der als Verwaltungszentrum und Wohnsitz eines lokalen Herrschers diente. Der Palast war Teil eines größeren befestigten Komplexes, der durch massive Zyklopenmauern geschützt war, ähnlich denen in anderen mykenischen Städten. Die Akropolis diente in dieser Zeit nicht nur als Machtzentrum, sondern hatte auch religiöse Bedeutung. Vermutlich wurden dort schon früh Kulte gepflegt, die später in der klassischen Zeit weiterentwickelt wurden. Die Stadt verfügte zudem über ein gut organisiertes Wirtschaftsleben, was sich in der Keramikproduktion, im Handel und im Ausbau von Verkehrswegen widerspiegelte. Im Gegensatz zu vielen anderen mykenischen Zentren, die nach dem plötzlichen Zusammenbruch der mykenischen Kultur um 12.000 vor Christus aufgegeben wurden, blieb Athen kontinuierlich besiedelt. Dies deutet auf eine gewisse Stabilität in der Region hin und legte den Grundstein für die spätere Entwicklung der Stadt zu einem der bedeutendsten Zentren des antiken Griechenlands. Die mykenische Vergangenheit Athens blieb auch im kollektiven Gedächtnis der Griechen erhalten und floss in mythologische Erzählungen und heroische Überlieferungen ein. Dunkle Jahrhunderte. Nach dem plötzlichen Zusammenbruch der mykenischen Kultur um 1200 vor Christus geriet nicht nur Athen, sondern ganz Griechenland in eine Phase tiefgreifender Veränderungen und Unsicherheiten, die in der Forschung als die dunklen Jahrhunderte bezeichnet werden. Diese Epoche, die ungefähr von 1100 bis 800 vor Christus andauerte, war geprägt von einem Rückgang der Bevölkerung, dem Verlust schriftlicher Überlieferungen und dem Zusammenbruch zentraler politischer Strukturen. Auch in Athen kam es zu einem Niedergang der städtischen Infrastruktur. Der mykenische Palast auf der Akropolis verfiel und es entstanden keine neuen, monumentalen Bauten. Die komplizierten Verwaltungssysteme, die in der vorherigen Zeit auf Linear-B-Schrift basierten, verschwanden vollständig. Damit ging nicht nur der Zugang zu Wissen verloren, sondern auch die Fähigkeit zur zentralisierten Organisation großer politischer Einheiten. Trotz dieser allgemeinen Rückentwicklung blieb Athen, im Gegensatz zu vielen anderen mykenischen Zentren, durchgehend bewohnt. Dies deutet darauf hin, dass es hier zumindest ein gewisses Maß an Stabilität gab. Archäologische Funde belegen, dass einfache Siedlungsstrukturen, Gräberfelder und bescheidene Formen handwerklicher Produktion weiter existierten. Besonders hervorzuheben ist die Keramikproduktion, die in Athen weiterhin gepflegt wurde und in der sogenannten protogeometrischen Phase neue ästhetische Ausdrucksformen fand. Auch wenn diese Zeit lange als kulturell stagnierend galt, bereitete sie doch den Boden für die Entwicklungen der archaischen Zeit. Die mündliche Überlieferung wurde wichtiger, was zur Entstehung epischer Dichtung beitrug, etwa der Werke Homers. Am Ende dieser Epoche begannen sich wieder erste politische Strukturen zu formen, was in Athen zur Herausbildung von Adelsgeschlechtern und einer neuen sozialen Ordnung führte. Archaik. In der archaischen Zeit, die etwa von 800 bis 500 vor Christus reicht, begann Athen sich von einer Siedlung unter der Herrschaft lokaler Adelsfamilien zu einer der bedeutendsten Poleis, Stadtstaaten, des antiken Griechenlands zu entwickeln. Diese Phase war geprägt von tiefgreifenden politischen, sozialen und kulturellen Umwälzungen, die den Grundstein für die spätere Blütezeit Athens legten. Zunächst war die politische Ordnung in Athen stark von aristokratischen Familien geprägt, die durch Geburt und Reichtum die Macht unter sich aufteilten. Diese sogenannten Eupatriden besetzten die wichtigsten Ämter, darunter das Amt des Archonten, und dominierten den Areopag, den damaligen Rat der Stadt. Die breiten Schichten der Bevölkerung, insbesondere Kleinbauern, hatten kaum Einfluss auf politische Entscheidungen und litten zunehmend unter der Verschuldung. Angesichts wachsender sozialer Spannungen wurde mit der Gesetzgebung des Drakon um 621 vor Christus Christoph ein erster Versuch unternommen, Rechtssicherheit zu schaffen. Drakons Gesetze galten jedoch als extrem hart und konnten die sozialen Probleme nicht lösen. Ein Wendepunkt kam mit der Reform des Solon um 594 vor Christus. Christ Solon führte umfassende Reformen durch, erhob Schuldknechtschaften auf, teilte die Bürger nach ihrem Vermögen in 4 Klassen ein und ermöglichte auch den unteren Schichten eine gewisse politische Mitsprache, etwa im Volksgericht und in der Volksversammlung. Diese Reformen legten das Fundament für weitere Demokratisierungsschritte, auch wenn die politische Macht zunächst weiterhin in den Händen der wohlhabenden Schichten lag. Gleichzeitig florierten in der archaischen Zeit Handel, Handwerk und Kultur. Athen knüpfte weitreichende Handelskontakte im Mittelmeerraum, was nicht nur wirtschaftlichen Aufschwung brachte, sondern auch den Austausch von Ideen und kulturellen Einflüssen förderte. In dieser Zeit entwickelte sich auch eine einheitlichere griechische Identität, unter anderem durch die Einführung gemeinsamer Schriftzeichen, das griechische Alphabet, die Entstehung öffentlicher Heiligtümer und Feste, sowie durch den Wettkampfgedanken bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen. In Athen selbst begann der Ausbau städtischer Infrastruktur. Erste Monumentalbauten entstanden auf der Akropolis. Die archaische Zeit war somit für Athen eine Phase der Transformation. Von einer aristokratisch dominierten Stadt hin zu einer Polis, die erste demokratische Züge zeigte und sich als aufstrebende Macht in der griechischen Welt etablierte. Gesetzgebung des Drakon. Im Jahr 621 vor Christus. Christus wurde in Athen ein bedeutender Schritt zur Entwicklung eines rechtlich geordneten Staatswesens unternommen. Der Gesetzgeber Drakon wurde beauftragt, die bis dahin mündlich überlieferten Gesetze niederzuschreiben und öffentlich zugänglich zu machen. Dieser Schritt war eine Reaktion auf zunehmende soziale Spannungen und Unzufriedenheit in der Bevölkerung, insbesondere unter den ärmeren Schichten, die sich von der adligen Oberschicht benachteiligt fühlten und keinen Zugang zu rechtlicher Gleichbehandlung hatten. Drakons Gesetzgebung war insofern revolutionär, als sie das Rechtssystem transparent machte und der Willkür der adligen Richter entgegenwirkte. Zum ersten Mal konnten sich Bürger auf festgelegte, schriftlich fixierte Regeln berufen. Die Gesetze wurden angeblich auf Holztafeln, Axone geschrieben und im öffentlich zugänglichen Raum aufgestellt, so dass jeder sie einsehen konnte. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Rechtsstaatlichkeit. Berühmt wurde Drakon jedoch vor allem wegen der extremen Härte seiner Gesetze. Selbst kleinere Vergehen wurden mit der Todesstrafe geahndet, was in späterer Zeit zu dem sprichwörtlichen Ausdruck »drakonische Strafe« führte. So soll etwa Diebstahl mit dem Tod bestraft worden sein. Diese übertriebene Strenge rief bei der Bevölkerung zwar großes Aufsehen hervor, konnte die sozialen Spannungen jedoch nicht dauerhaft lösen. Trotz der Härte trug Drakons Gesetzgebung zur Schaffung eines verbindlichen rechtlichen Rahmens bei und markierte einen ersten Schritt hin zu einem formalisierten, öffentlich einsehbaren Rechtssystem. Seine Gesetze wurden später von Solon größtenteils aufgehoben oder reformiert. Doch der Gedanke einer einheitlichen, für alle geltenden Gesetzesordnung blieb ein zentrales Element der weiteren politischen Entwicklung Athens. Reformen des Solon. Im Jahr 594 vor Christus. Christ übernahm der athenische Staatsmann Solon die Aufgabe, als Archon die politischen und sozialen Probleme Athens zu lösen, die durch die sozialen Spannungen und die Ungleichheit zwischen den verschiedenen Klassen verschärft wurden. Zu dieser Zeit war Athen von tiefen sozialen und wirtschaftlichen Krisen geprägt, da die armen Bauern in hohe Schuldenfesseln gerieten und viele in die Sklaverei verkauft wurden, um ihre Schulden zu begleichen. Solon führte eine Reihe von tiefgreifenden Reformen durch, die sowohl die politische Struktur Athens als auch die soziale Gerechtigkeit stärkten und als Grundlage für die spätere Entwicklung der athenischen Demokratie dienten. Ein zentraler Bestandteil seiner Reformen war die Abschaffung der bestehenden Schuldsklaverei. Solon erklärte, dass niemand mehr in die Sklaverei verkauft werden dürfe, um Schulden zu begleichen, und er erließ einen Schuldenstundung, Seisachtheia, bei dem viele Schulden erlassen und die Betroffenen von der Sklaverei befreit wurden. Diese Maßnahme trug dazu bei, die sozialen Spannungen zu mildern und eine gerechtere Grundlage für die Gesellschaft zu schaffen. Solon führte auch eine grundlegende Umstrukturierung der Gesellschaft ein. Er unterteilte die Bevölkerung in vier Klassen, die auf dem Wohlstand und nicht auf der Geburt basierten. Die erste Klasse bestand aus den reichsten Bürgern, die den höchsten politischen Einfluss hatten, während die ärmsten Bürger, die wenig bis gar kein Land besaßen, in die vierte Klasse eingestuft wurden. Dies erlaubte es auch den weniger wohlhabenden Bürgern, politisch aktiv zu werden, da sie nun in den Volksversammlungen, Ekklesia und den Gerichtsverfahren, Heliaia, eine Stimme hatten, obwohl sie nicht direkt in die höchsten Ämter gewählt werden konnten. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Solons Reformen war die Einführung eines neuen, gerechteren Rechtssystems. Solon schuf eine Sammlung von Gesetzen, die die Strafverfolgung vereinheitlichten und die Rechtsprechung weniger willkürlich machten. Seine Gesetze wurden schriftlich festgehalten, so dass die Bürger Zugang zu den Regeln hatten und sich auf sie berufen konnten, was zur Schaffung eines gerechteren Rechtssystems beitrug. Darüber hinaus förderte Solon die wirtschaftliche Entwicklung, indem er die Landwirtschaft und das Handwerk unterstützte, den Handel erleichterte und den Athenern den Zugang zu Handels- und Wirtschaftsmöglichkeiten auf der gesamten griechischen Welt ermöglichte. Dies stärkte Athen wirtschaftlich und legte den Grundstein für das Wachstum der Stadt als ein bedeutendes Handels- und Kulturzentrum in der Antike. Trotz der tiefgreifenden Veränderungen, die Solon durchführte, wurden nicht alle seiner Reformen sofort akzeptiert und viele Probleme blieben ungelöst. Seine Versuche, die soziale Ungleichheit zu verringern, konnten die Konflikte in der Gesellschaft nicht vollständig lösen und es kam zu weiteren politischen Spannungen. Dennoch legte Solon mit seinen Reformen das Fundament für die spätere Entwicklung einer Demokratie, die unter Kleisthenes und Perikles weiter ausgebaut wurde. In diesem Sinne gilt Solon als einer der wichtigsten Vorbereiter der athenischen Demokratie. Tyrannis des Peisistratos. Peisistratos, der von 561 bis 527 vor Christus als Tyrann von Athen herrschte, war eine zentrale Figur in der politischen Entwicklung der Stadt und spielte eine Schlüsselrolle in der Umgestaltung des antiken Athens. Obwohl er durch seine Herrschaft als Tyrann, eine Form der Alleinherrschaft ohne demokratische Legitimation, an die Macht kam, brachte seine Herrschaft für Athen auch viele positive Veränderungen mit sich, die sowohl die kulturelle Blüte als auch die wirtschaftliche Prosperität der Stadt förderten. Peisistratos ergriff die Macht, nachdem er mehrere Versuche unternommen hatte, sich durchzusetzen, und nutzte die Instabilität sowie die politischen Spaltungen in Athen zu seinem Vorteil. 561 vor Christus gelang es ihm, nach mehreren gescheiterten Versuchen, die Stadt zu erobern und sich als Alleinherrscher zu etablieren. Dabei ging er geschickt vor, indem er sich mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen verbündete. etwa mit den armen Bauern, die von den oligarchischen Eliten Athens benachteiligt wurden. Die Herrschaft von Peisistratos brachte eine Reihe von wichtigen Reformen mit sich, die nicht nur den Wohlstand der Stadt, sondern auch ihre kulturelle Bedeutung steigerten. Ein zentraler Aspekt seiner Politik war die Förderung der Landwirtschaft sowie die Unterstützung der unteren Gesellschaftsschichten. Er führte Maßnahmen ein, die den Bauern zugute kamen, indem er ihnen Land zuteilte und die wirtschaftlichen Bedingungen für die arme Bevölkerung verbesserte. Durch die Förderung der Landwirtschaft stärkte Peisistratos die wirtschaftliche Basis Athens und trug dazu bei, die Stadt als Handels- und Wirtschaftszentrum zu etablieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil seiner Herrschaft war das kulturelle und künstlerische Wachstum. Peisistratos war ein großer Förderer der Kunst und Kultur, und unter seiner Herrschaft erlebte Athen eine kulturelle Blüte. So ließ er zahlreiche öffentliche Bauprojekte durchführen, darunter den Ausbau des Tempels der Athene auf der Akropolis, der später als das Parthenon bekannt wurde. Auch die Schauspielkunst und das Theater erlebten unter seiner Herrschaft eine Blütezeit. Peisistratos förderte die Durchführung von Theateraufführungen und es wird angenommen, dass er das erste Dionysos-Festival organisierte, das den Grundstein für die Entwicklung der griechischen Tragödie legte. Neben seiner kulturellen Förderung setzte Peisistratos auch in der Verwaltung und Infrastruktur Maßnahmen um, die das gesellschaftliche Leben in Athen verbesserten. Er führte Reformen im Bereich der Infrastruktur durch, etwa den Ausbau von Straßen und die Verbesserung der Wasserversorgung, was zur Entwicklung der städtischen Infrastruktur beitrug. Dies erleichterte den Handel und trug zur wirtschaftlichen Expansion der Stadt bei. Obwohl Peisistratos eine Vielzahl positiver Veränderungen bewirkte, war seine Herrschaft nicht unumstritten. Er regierte mit autoritärer Hand und setzte sich gegen seine politischen Gegner durch, indem er die aristokratischen Eliten marginalisierte. Dies führte zu Spannungen innerhalb der Gesellschaft und als Peisistratos Herrschaft nach seinem Tod von seinen Söhnen fortgesetzt wurde, kam es schließlich zu einer weiteren politischen Umwälzung. Die Tyrannis der Peisistratiden endete mit der Vertreibung seiner Söhne und Athen erlebte einen Übergang hin zu einer stärker demokratischen Regierungsform. Dennoch hinterließ Peisistratos ein bedeutendes Erbe, insbesondere im Bereich der Kultur und der Infrastruktur. Viele seiner Reformen legten den Grundstein für die spätere Entwicklung Athens als eine der bedeutendsten Städte der antiken Welt, sowohl politisch als auch kulturell. Die Herrschaft von Peisistratos zeigt, wie ein Tyrann trotz seiner autoritären Herrschaft in der Lage sein kann, wesentliche positive Impulse für die Entwicklung einer Stadt zu setzen. In der athenischen Geschichte wird seine Ära als eine Phase des kulturellen Aufschwungs und der wirtschaftlichen Stabilität in Erinnerung bleiben, die den Weg für die demokratischen Reformen in der Folgezeit ebnete. Einführung der Demokratie durch Kleisthenes. Kleisthenes, ein athenischer Staatsmann, gilt als der Vater der Demokratie in Athen, da er um 508 vor Christus eine Reihe von Reformen durchführte, die als der Beginn der attischen Demokratie angesehen werden. Diese Reformen legten den Grundstein für das politische System, das Athen später zu einem der bedeutendsten demokratischen Staaten der antiken Welt machte. Vor Kleisthenes Reformen war Athen von einer oligarchischen und aristokratischen Regierung dominiert, in der die Macht in den Händen von wenigen reichen und einflussreichen Familien lag. Das politische Leben war stark von den herrschenden Adelsgeschlechtern geprägt, die ihre Macht in der Stadt behielten, und die Mehrheit der Bevölkerung hatte nur wenig Einfluss auf die Regierung. Diese Situation war in Athen von sozialen Spannungen und politischer Instabilität begleitet, was durch die Rolle der Tyrannen, wie Peisistratos und seiner Söhne, verstärkt wurde. Die Reformen von Kleisthenes folgten auf die Vertreibung der Peisistratiden und die Rückkehr zur Demokratie. Kleisthenes, der zu einer der bedeutenden Familien Athens gehörte, nutzte diese politische Gelegenheit, um grundlegende Veränderungen in der politischen Struktur der Stadt vorzunehmen. Sein Ziel war es, die Machtverhältnisse zu verändern, indem er die politischen Entscheidungen aus der Hand der alten aristokratischen Familien nahm und sie auf eine breitere Grundlage stellte, die auch die weniger wohlhabenden Schichten in der Gesellschaft einbezog. Eine der zentralen Reformen von Kleisthenes war die Neugliederung des athenischen Territoriums in 10 neue Verwaltungsbezirke, die sogenannten Phylen. Diese Phylen ersetzten die alten Stammesstrukturen, die auf aristokratischen Familien und Clans beruhten. Jede Phyle setzte sich aus Bürgern aus verschiedenen Teilen des Landes zusammen, so dass es keine reine Trennung mehr zwischen Stadt und Land gab. Diese Reform führte zu einer stärkeren Integration der verschiedenen Teile der athenischen Gesellschaft und verminderte den Einfluss der alten aristokratischen Familien. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Reformen war die Einführung des sogenannten Buleuteriens oder des Rates der 500. Kleisthenes schuf einen neuen Rat, der aus 500 Bürgern bestand, die jährlich aus den verschiedenen Phylen gezogen wurden. Der Rat der 500 hatte die Aufgabe, die politischen Entscheidungen vorzubereiten und die Tagesordnung für die Volksversammlung zu bestimmen. Die Mitglieder des Rates wurden per Los gewählt, wodurch das aristokratische Element der Wahl abgeschafft wurde. Dies gewährte eine breitere Beteiligung der Bürger an der politischen Entscheidungsfindung und legte den Grundstein für die spätere demokratische Kontrolle der Regierung. Kleisthenes führte auch eine Reform des Gerichtswesens ein, bei der er die Macht der Volksversammlungen und der Volksgerichte stärkte. Das Verfahren der Volksgerichte war ein wesentlicher Bestandteil der athenischen Demokratie, da es den Bürgern die Möglichkeit gab, direkt an der Rechtsprechung teilzunehmen. Bürger wurden per Los in Jurys ausgewählt und diese Gerichte hatten eine weitreichende Befugnis, Entscheidungen zu treffen, die das tägliche Leben der Bürger betrafen. Diese Praxis trug zur politischen Kultur von Athen bei, in der das Volk eine aktive Rolle in der Entscheidungsfindung spielte. Eine weitere bedeutende Reform war die Einführung des Ostrakismus, Scherbengerichts, ein Verfahren, bei dem Bürger, die als Bedrohung für die Demokratie angesehen wurden, für 10 Jahre aus der Stadt verbannt werden konnten. Dies sollte verhindern, dass einzelne Personen oder Gruppen zu mächtig wurden und versuchte, politische Instabilität zu vermeiden. Durch diese Reformen schuf Kleisthenes ein System, das die politische Macht auf eine breitere Bevölkerungsschicht ausdehnte und das Fundament für die spätere Entwicklung der Demokratie in Athen legte. Im Gegensatz zur oligarchischen Regierungsform der Vergangenheit gewährte Kleisthenes den Bürgern mehr Mitsprache, was zu einer stärkeren politischen Beteiligung der Bevölkerung führte und den Weg für die Demokratie in Athen ebnete. Die Reformen von Kleisthenes trugen dazu bei, Athen zu einem Ort der freien Meinungsäußerung, politischen Teilhabe und Bürgerrechte zu machen und prägten das politische System, das schließlich von anderen griechischen Staaten als Modell angesehen wurde. Trotz seiner bedeutenden Reformen war Athen noch nicht vollständig demokratisch. Nur freie Männer, die Bürger Athens waren, hatten politische Rechte, während Frauen, Sklaven und Ausländer vom politischen Leben ausgeschlossen blieben. Doch Kleisthenes Reformen ebneten den Weg für die weitere Entwicklung der Demokratie in Athen, die unter späteren Führern wie Perikles ihre Blütezeit erreichte und das politische Erbe von Athen für Jahrhunderte prägte. Perserkriege. Die Perserkriege, die von 490 bis 479 vor Christus dauerten, waren ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte Athens und der gesamten griechischen Welt. Athen spielte dabei eine zentrale Rolle in den Kämpfen gegen das expandierende Persische Reich, das unter den Herrschern Dareios I. und Xerxes I. versuchte, die griechischen Stadtstaaten zu unterwerfen. Diese Kriege waren nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein entscheidender Moment in der Entstehung und Festigung der griechischen Identität sowie der Demokratie in Athen. Der erste bedeutende Konflikt im Rahmen der Perserkriege war die Schlacht von Marathon im Jahr 490 vor Christus. Nachdem der persische König Dareios I. eine Invasion in Griechenland unternommen hatte, landeten seine Truppen an der Küste bei Marathon, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Athen. Die persische Armee war zahlenmäßig weit überlegen. Und es schien fast unmöglich, dass die zahlenmäßig deutlich unterlegenen Athener eine Chance gegen die Perser hätten. Doch der Athener Feldherr Miltiades, der die athenische Armee anführte, entschloss sich zu einem kühnen Überraschungsangriff. Durch eine taktisch ausgeklügelte Umfassung und eine entschlossene Offensive besiegten die Athener die Perser in einer der entscheidendsten Schlachten der griechischen Geschichte. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag für das Persische Reich und ein entscheidender Sieg für Athen. Der Sieg von Marathon symbolisierte nicht nur die militärische Stärke Athens, sondern auch den Widerstand gegen die äußere Bedrohung und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und das gemeinsame Wohl der griechischen Städte. Nach dem Sieg in Marathon legte Athen die Grundlage für eine zunehmende militärische Führungsrolle in den kommenden Jahren. Die persische Bedrohung blieb jedoch bestehen und 480 vor Christus versammelte der persische König Xerxes I. eine riesige Armee und eine gewaltige Flotte, um Griechenland endgültig zu unterwerfen. Athen stand erneut an vorderster Front in der Verteidigung gegen den Perserangriff. Die entscheidende Schlacht dieses Kriegs fand bei Salamis im Jahr 480 vor Christus statt. Nachdem die persische Armee Griechenland weitgehend erobert und Athen zerstört hatte, sah sich die griechische Flotte, bestehend aus Schiffen vieler griechischer Stadtstaaten, unter Führung Athens einer entscheidenden Schlacht gegenüber. Der Athener Staatsmann und Admiral Themistokles war es, der die entscheidende Rolle spielte, indem er einen Plan entwickelte, um die persische Flotte in die engen Gewässer von Salamis zu locken. Die persischen Schiffe waren größer und zahlreicher, aber die griechischen Schiffe, insbesondere die schnelleren und wendigeren Triremen, konnten sich in den engen Gewässern besser bewegen und die Perser in eine Falle locken. In einer waghalsigen und dramatischen Seeschlacht besiegte die griechische Flotte die Perser, was einen Wendepunkt im Krieg darstellte. Der Sieg von Salamis stellte sicher, dass die persische Invasion gestoppt wurde und ermöglichte es Griechenland, die Initiative zurückzugewinnen. Die Niederlage der Perser bei Salamis war ein entscheidender Moment für Athen und die griechische Welt, da sie nicht nur die Unabhängigkeit Griechenlands sicherte, sondern auch Athen als führende Macht im griechischen Verbund etablierte. Dieser Sieg stärkte den demokratischen Geist in Athen und trug zur weiteren Entwicklung der athenischen Demokratie bei. In den Jahren nach den Perserkriegen führte Athen eine Reihe von Bündnissen und politischen Maßnahmen durch, die es zu einer hegemonialen Macht in der Ägäis machten. Der Erfolg Athens in den Perserkriegen trug zudem zur Bildung des Delischen Bundes bei, eines Verteidigungsbündnisses, das letztlich Athen als dominierende Macht im griechischen Raum etablierte. Der Sieg in den Perserkriegen hatte weitreichende Folgen für die griechische Zivilisation. Es stärkte das Selbstbewusstsein der griechischen Stadtstaaten und festigte die Idee der griechischen Identität. In Athen selbst führte dieser Sieg zu einer Blütezeit der Kunst, Kultur und Philosophie, die als das goldene Zeitalter von Athen bekannt wurde. Der Siegeszug Athens in den Perserkriegen legte auch die Grundlage für die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft, die die politische Teilhabe ihrer Bürger weiter ausbaute und die Bedeutung der Volksversammlung stärkte. Delisch-Attischer Seebund. Der Delisch-Attische Seebund wurde im Jahr 478 vor Christus gegründet und spielte eine entscheidende Rolle in der politischen und militärischen Geschichte Athens sowie in der Entwicklung der griechischen Welt nach den Perserkriegen. Die ursprüngliche Absicht hinter dem Seebund war die Sicherstellung der Verteidigung gegen das Persische Reich, das zu dieser Zeit weiterhin als Bedrohung für die griechischen Stadtstaaten galt. Doch mit der Zeit verwandelte sich der Bund von einer defensiven Allianz in ein politisches Instrument, das Athen als führende Macht in der Ägäis und darüber hinaus etablierte. Der Seebund entstand nach den entscheidenden Siegen in den Perserkriegen, insbesondere nach der Schlacht von Salamis im Jahr 480 vor Christus. Obwohl die griechischen Stadtstaaten die Perser militärisch besiegt hatten, war das Persische Reich noch immer eine potenzielle Bedrohung, und viele griechische Staaten suchten nach Wegen, sich gegenseitig zu schützen und weitere Angriffe zu verhindern. Als Antwort auf diese Unsicherheit gründeten Athen und andere griechische Staaten den Delischen Attischen Seebund, der nach der Insel Delos benannt wurde, wo das Bündnistreffen und der Tempel zu Ehren Apollons, des Schutzpatrons des Bundes, sich befanden. Der Seebund bestand zunächst aus einer Vielzahl griechischer Stadtstaaten, die sich zusammenschlossen, um eine starke marine Verteidigung gegen mögliche persische Übergriffe zu gewährleisten. Athen spielte dabei eine führende Rolle, da es die stärkste Flotte besaß. Im Rahmen dieses Bündnisses wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen jährlichen Beitrag in Form von Geld oder Schiffen zu leisten. Athen war für die Organisation und Führung des Bundes verantwortlich und stellte die größte Anzahl an Schiffen. Während die ursprüngliche Intention des Delisch-Attischen Seebundes rein defensiv war, verwandelte sich das Bündnis im Laufe der Zeit zunehmend zu einem Instrument, das Athen eine dominante Position verschaffte. Anfangs war der Bund noch relativ gleichberechtigt, doch im Verlauf der Jahre übernahm Athen immer mehr die Kontrolle über die Allianz, indem es die Finanzen des Bundes verwaltete und das militärische Kommando führte. Die Mitgliedstaaten, die ursprünglich auf Gleichberechtigung bestanden, sahen sich zunehmend gezwungen, ihre Unabhängigkeit und ihre militärischen Entscheidungen Athen zu unterwerfen. Wer sich gegen die Führung Athens stellte, konnte von Athen mit militärischen Mitteln unterdrückt werden, wie es beispielsweise bei der Revolte von Naxos im Jahr 469 vor Christus der Fall war. Athen nutzte die Mittel des Seebundes nicht nur für die Verteidigung gegen Persien, sondern begann auch, den Bund als Grundlage für seine eigene Hegemonie in der Ägäis und darüber hinaus zu etablieren. Athen hatte die Kontrolle über die finanziellen Mittel des Bundes und nutzte die Gelder, die ursprünglich für den Wiederaufbau und die Finanzierung der Flotte vorgesehen waren, um sich selbst zu bereichern und die Stadt weiter zu verschönern. So wurden beispielsweise Teile des Geldes für den Bau des Parthenon und anderer monumentaler Bauwerke verwendet, die die Macht und den Reichtum Athens symbolisierten. Zudem begann Athen, die von ihm geführten Mitgliedstaaten wirtschaftlich und politisch zu beeinflussen, was zu Spannungen innerhalb des Bundes führte. Städte wie Mytilene und Thasos versuchten sich von Athen zu lösen, was in beiden Fällen zu militärischen Konfrontationen und der Zerstörung ihrer Widerstandskraft führte. Der Seebund wurde zunehmend zu einer Art Imperium unter der Kontrolle Athens, das seine Macht durch Zwang, Diplomatie und militärische Überlegenheit ausbaute. Dies führte zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen Athen und den anderen Mitgliedstaaten des Bundes, die sich als Vasallenstaaten unter der Herrschaft Athens fühlten. Der Delisch-Attische Seebund war jedoch nicht nur eine militärische und politische Organisation, sondern auch ein Zentrum des kulturellen Austauschs und der wirtschaftlichen Entwicklung. Durch die sichere Handelsroute, die der Bund ermöglichte, florierten viele der Mitgliedstaaten wirtschaftlich. Athen nutzte auch die Kontrolle über den Handel und die maritime Infrastruktur, um seine kulturelle und wirtschaftliche Dominanz weiter auszubauen. Mit der Zeit, vor allem im 5. Jahrhundert vor Christus, kam es jedoch zu einer zunehmenden Rivalität zwischen Athen und anderen griechischen Stadtstaaten, wie Sparta, was zu den Konflikten des Peloponnesischen Krieges führte. Der Delisch-Attische Seebund verlor im Verlauf des Krieges zunehmend an Bedeutung und zerfiel letztlich nach der Niederlage Athens im Jahr 404 vor Christus. Blütezeit unter Perikles. Die Blütezeit Athens unter Perikles, die von etwa 461 bis 429 vor Christus dauerte, markiert eine der faszinierendsten Epochen in der Geschichte der griechischen Stadtstaaten und der westlichen Zivilisation insgesamt. Perikles, ein führender Politiker und General Athens, prägte nicht nur die politische Struktur der Stadt, sondern auch ihre kulturellen und künstlerischen Entwicklungen. Diese Zeit ist besonders bekannt für den Ausbau der Demokratie, den Aufstieg Athens zu einer kulturellen und intellektuellen Hochburg und die Errichtung einiger der bedeutendsten Bauwerke der westlichen Architektur. Unter Perikles erlebte die Demokratie in Athen eine der größten Ausprägungen ihrer Geschichte. Er führte eine Reihe von Reformen durch, die das politische System weiter öffneten und eine stärkere Beteiligung der Bürger ermöglichten. Eine seiner wichtigsten Maßnahmen war die Einführung von Entschädigungen für öffentliche Ämter und die Teilnahme an der Volksversammlung, wodurch auch ärmere Bürger in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden wurden. Diese Reformen machten es einem breiten Bevölkerungskreis möglich, an der Politik teilzunehmen, was als Höhepunkt der attischen Demokratie angesehen wird. Die Bürger Athens konnten nun aktiv über Gesetze und wichtige politische Entscheidungen mitbestimmen. Diese Zeit unter Perikles stellte einen Höhepunkt der politischen Freiheit dar, den die antiken griechischen Stadtstaaten bis dahin nicht gekannt hatten. Neben der politischen Reformierung legte Perikles großen Wert auf den Ausbau von Kunst, Kultur und Architektur in Athen. Diese Periode, die oft als perikleische Ära bezeichnet wird, war von einer intensiven Förderung der Künste geprägt. Athen zog viele der besten Denker, Künstler und Philosophen an, was zur Entwicklung der westlichen Philosophie und Wissenschaft beitrug. Der Philosophieprofessor Sokrates und der Historiker Herodot sind nur zwei der prominenten Persönlichkeiten, die in dieser Zeit in Athen wirkten und deren Ideen und Arbeiten die Grundlage für spätere philosophische und historische Denkschulen legten. Ein herausragendes Merkmal der Blütezeit. Athens unter Perikles war der Bau von monumentalen Bauwerken, die noch heute als Symbole für die antike griechische Zivilisation gelten. Der Parthenon, der im Zeitraum von 447 bis 438 vor Christus errichtet wurde, ist zweifellos das berühmteste und bedeutendste dieser Bauwerke. Dieser Tempel, der der Göttin Athena, der Schutzgöttin von Athen, geweiht war, steht als Meisterwerk der dorischen Architektur und repräsentiert das künstlerische und kulturelle Erbe der griechischen Antike. Der Parthenon ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Symbol für die Macht und den Ruhm Athens. Mit seiner Errichtung sollte die Stadt Athen sowohl ihren Siegeswillen als auch ihre religiöse Hingabe an Athena ausdrücken. Doch der Parthenon war nicht das einzige beeindruckende Bauwerk, das während Perikles Amtszeit entstand. Unter seiner Leitung wurde auch der Tempel des Hephaistos, das Odeion von Perikles und das berühmte Athener Agora neu gestaltet. Der Bau dieser monumentalen Strukturen veränderte nicht nur das Stadtbild Athens, sondern trug auch dazu bei, die politische und religiöse Identität der Stadt zu stärken. Athen wurde zu einem Zentrum der Kunst, Kultur und des Wissens, das nicht nur die griechische Welt dominierte, sondern auch weit über die Grenzen Griechenlands hinausstrahlte. Die Förderung von Kunst und Kultur unter Perikles erstreckte sich nicht nur auf die Architektur, sondern auch auf die bildende Kunst und die Literatur. Viele der großen griechischen Dichter und Dramatiker wie Sophokles, Aischylos und Euripides erlebten ihre Blütezeit während dieser Periode. Das Theater in Athen wurde zu einem zentralen Bestandteil des öffentlichen Lebens und spielte eine bedeutende Rolle in der religiösen und politischen Praxis. Perikles förderte auch die Entwicklung von Skulpturen, und viele der Skulpturen, die während seiner Herrschaft geschaffen wurden, sind heute noch als Meisterwerke der griechischen Kunst bekannt. In dieser Zeit erlebte Athen nicht nur eine kulturelle Blüte, sondern auch einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Durch den Delisch-Attischen Seebund, den Athen nach den Perserkriegen gründete, hatte die Stadt den Großteil des maritimen Handels in der Ägäis kontrolliert und war zu einer der wohlhabendsten Städte Griechenlands geworden. Die Einnahmen aus den Beiträgen der Bundesmitglieder und aus dem Handel ermöglichten den Bau der monumentalen Gebäude und die Finanzierung der kulturellen Projekte. Dieser Wohlstand ermöglichte es Athen, das Zentrum der griechischen Welt zu bleiben und seine kulturelle und politische Hegemonie weiter auszubauen. Peloponnesischer Krieg. Der Peloponnesische Krieg, der von 431 bis 404 vor Christus dauerte, war ein entscheidender Konflikt zwischen zwei der mächtigsten Stadtstaaten des antiken Griechenlands, Athen und Sparta. Der Krieg war nicht nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein Kampf um die Vormachtstellung in der griechischen Welt. Er markierte das Ende der goldenen Ära Athens und brachte weitreichende Veränderungen in der politischen Landschaft Griechenlands. Der Ursprung des Peloponnesischen Krieges lag in den Spannungen und Rivalitäten zwischen Athen und Sparta sowie ihren jeweiligen Verbündeten. Athen war während des 5. Jahrhunderts vor Christus zu einer führenden Seemacht geworden, insbesondere nach dem Sieg über Persien in den Perserkriegen. Durch den Delisch-Attischen Seebund hatte Athen eine enorme Kontrolle über den Handel und das maritime Imperium aufgebaut, was zu Reichtum und Wohlstand führte. Sparta hingegen, das Zentrum der militärischen Disziplin und Landmacht, führte den Peloponnesischen Bund an, einen Zusammenschluss von Stadtstaaten, die Athen als Bedrohung für ihre Unabhängigkeit ansahen. Die Spannungen zwischen den beiden Mächten eskalierten im Jahr 431 vor Christus, als Athen und Sparta in einen offenen Krieg eintraten. Der Konflikt kann in drei Hauptphasen unterteilt werden: den Archidamischen Krieg, 431 bis 421 vor Christus; den Sichelkrieg, 415 bis 413 vor Christus; und den Ionischen Krieg, 413 bis 404 vor Christus. Der Archidamische Krieg, benannt nach dem spartanischen König Archidamos II., war die erste Phase des Konflikts. In dieser Zeit setzten die Athener auf ihre maritime Überlegenheit, während die Spartaner versuchten, durch direkte Invasionen in das athenische Hinterland Druck auszuüben. Die Spartaner führten mehrere Feldzüge in Attika durch, konnten jedoch keine entscheidenden Siege erringen. Athen, unter der Führung von Perikles, verfolgte eine defensive Strategie, indem es seine Schiffe einsetzte, um die Versorgung aufrechtzuerhalten und die Überlegenheit auf dem Meer zu sichern. Zudem blieb die Bevölkerung Athens innerhalb der Stadtmauern, während das Land in den Sommermonaten regelmäßig von Spartanern verwüstet wurde. Der Krieg zog sich über Jahre hin und führte zu erheblichen Verlusten auf beiden Seiten, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Ein Versuch, den Krieg durch den sogenannten Friedensschluss von Nikias zu beenden, scheiterte 421 vor Christus, da beide Seiten weiterhin misstrauisch gegenüber den Friedensbemühungen waren. Dies führte zu einer Erneuerung des Krieges und zu noch härteren Kämpfen. Der Sichelkrieg, der von 415 bis 413 vor Christus dauerte, war eine entscheidende Phase im Peloponnesischen Krieg. Athen, das nach wie vor über eine starke Flotte verfügte, entschied sich, einen Feldzug gegen die syrakusanische Stadt auf Sizilien zu starten. Dieser Versuch, die Macht Athens im westlichen Mittelmeerraum auszubauen, endete jedoch katastrophal. Die athenische Flotte wurde vernichtend geschlagen und Tausende von Soldaten und Seeleuten wurden getötet oder gefangen genommen. Dieser Misserfolg schwächte Athen erheblich und leitete eine Wende im Krieg ein. Die letzte Phase des Krieges, der Ionische Krieg, 313 bis 404 vor Christus, war geprägt von einer schrittweisen Niederlage Athens. Spartanische Bündnisse mit Persien gaben den Spartanern die finanziellen Mittel, eine starke Flotte zu bauen, mit der sie gegen die Athener auf dem Meer kämpfen konnten. Athen war nun in einer Position, in der es sowohl gegen die Spartaner als auch gegen interne politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten kämpfen musste. Der Krieg zermürbte die Stadt und eine Reihe von politischen Krisen wie die Einführung einer oligarchischen Regierung unter der sogenannten 400 und die darauffolgende Rückkehr zur Demokratie trugen dazu bei, die moralische und politische Stabilität Athens weiter zu untergraben. Der entscheidende Moment des Krieges kam 404 vor Christus, als die Spartaner unter der Führung von Lysander die athenische Flotte in der Schlacht bei Aigos Potamoi besiegten. Nach dieser Niederlage war Athen militärisch und wirtschaftlich gebrochen. Im selben Jahr gaben die Athener auf und Athen kapitulierte. Der Peloponnesische Krieg endete mit einem völligen Sieg Spartas, das nun die führende Macht in Griechenland wurde. Herrschaft der 30 Tyrannen. Nach der Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg übernahm im Jahr 404 vor Christus eine oligarchische Gruppe, bekannt als die 30 Tyrannen, die Macht in der Stadt. Diese Herrschaft war eine direkte Folge des Friedensvertrags mit Sparta, das darauf bestand, dass die Demokratie in Athen abgeschafft und durch eine oligarchische Regierung ersetzt werden sollte. Die 30 Tyrannen wurden unter der Führung von Kritias, einem Verwandten Platons und ehemals Schüler des Sokrates, eingesetzt. Obwohl sie von Sparta unterstützt wurden, stammten viele von ihnen selbst aus athenischen Adelsfamilien. Die Herrschaft dieser Gruppe war geprägt von politischer Unterdrückung, Gewalt und massiven Eingriffen in die Freiheitsrechte der Bürger. Sie ließen zahlreiche politische Gegner hinrichten oder ins Exil treiben, enteigneten reiche Bürger und schufen eine Atmosphäre der Angst und Willkür. Ihr Ziel war es, die Macht auf eine kleine Elite zu konzentrieren und jeglichen demokratischen Einfluss zu unterdrücken. Öffentliche Ämter wurden fast ausschließlich an ihre eigenen Anhänger vergeben und es wurden sogar eigens Gerichtshöfe eingerichtet, um unliebsame Gegner mit Scheinprozessen zu beseitigen. Besonders problematisch war, dass die 30 nicht nur Demokraten und politische Gegner verfolgten, sondern auch alte Rechnungen begleichen wollten, was zu einem Klima von Misstrauen und Instabilität führte. Die Unterstützung durch die spartanische Besatzungstruppen ermöglichte ihnen zunächst, ihre Macht zu sichern. Doch der Widerstand gegen ihr Regime wuchs rasch, vor allem im Exil. Zahlreiche verfolgte Demokraten, darunter Thrasybulos, sammelten sich in Theben und begannen, eine Rückeroberung der Stadt vorzubereiten. Bereits 403 vor Christus kam es zum Umsturz. Thrasybulos kehrte mit einer kleinen Streitmacht zurück, besetzte das attische Fort Phyle und marschierte schließlich auf Athen. Trotz anfänglicher militärischer Überlegenheit der Oligarchen konnte der Widerstand sie zurückdrängen. In einer entscheidenden Schlacht bei Munichia in Piräus wurde Kritias getötet und die Macht der 30 brach endgültig zusammen. Daraufhin wurde in Athen die Demokratie wiederhergestellt. Die Rückkehr zur Demokratie war bemerkenswert, weil sie nicht von blutiger Rache geprägt war. Stattdessen setzte sich die Idee der Amnestie durch. Viele derjenigen, die unter dem Regime der 30 gedient hatten, wurden nicht verfolgt, solange sie sich nicht an schweren Verbrechen beteiligt hatten. Diese Entscheidung trug wesentlich zur Stabilisierung der politischen Lage bei und war ein frühes Beispiel für Versöhnung in einem nachbürgerkriegsähnlichen Zustand. Die Herrschaft der 30 Tyrannen dauerte somit weniger als ein Jahr, hinterließ jedoch einen tiefen Eindruck im kollektiven Gedächtnis der Athener. Sie diente künftig als mahnendes Beispiel für die Gefahren der Oligarchie und stärkte in der Bevölkerung die Unterstützung für demokratische Prinzipien. Auch in der Philosophie, insbesondere in den Werken Platons, wurde diese Zeit intensiv reflektiert und diskutiert. Mazedonische Herrschaft. Nach der entscheidenden Schlacht von Chaironeia im Jahr 338 vor Christus, in der die Truppen des makedonischen Königs Philipp II. Über ein Bündnis griechischer Stadtstaaten, darunter Athen und Theben, siegten, verlor Athen seine politische Unabhängigkeit und geriet unter den wachsenden Einfluss des Königreichs Makedonien. Diese Schlacht markierte einen Wendepunkt in der Geschichte Griechenlands. Die klassische Epoche der unabhängigen Poleis endete und eine neue Ära makedonischer Hegemonie begann. Philipp II. Nutzte den Sieg nicht, um Athen völlig zu unterwerfen, sondern verfolgte eine eher diplomatische Strategie. Er gründete den sogenannten Korinthischen Bund, dem auch Athen beitrat, allerdings unter der Vorherrschaft Makedoniens. Dieser Bund verpflichtete die Mitgliedstaaten, keine Kriege gegeneinander zu führen und sich gemeinsamen militärischen Unternehmungen anzuschließen, insbesondere dem geplanten Feldzug gegen das Perserreich. Nach der Ermordung Philipps im Jahr 336 vor Christus übernahm sein Sohn Alexander der Große die Herrschaft. Während Alexanders Eroberungszüge gegen Persien und darüber hinaus blieb Athen zwar formal autonom, war jedoch faktisch durch makedonische Garnisonen und Einflussnahme in seinen politischen Entscheidungen stark eingeschränkt. Die athenische Demokratie bestand zwar fort, war jedoch ihrer früheren Stärke beraubt. Die außenpolitische Handlungsfreiheit Athens war praktisch nicht mehr vorhanden. Nach Alexanders Tod im Jahr 323 vor Christus kam es in Athen zu einem letzten Versuch, sich aus der makedonischen Vormundschaft zu befreien, dem sogenannten Lamischen Krieg. Athen führte zusammen mit anderen griechischen Städten einen Aufstand gegen die makedonische Oberherrschaft, der jedoch bald scheiterte. Die Niederlage führte zu einer weiteren Einschränkung der politischen Selbstbestimmung. Die makedonischen Herrscher setzten von da an zunehmend Statthalter und militärische Befehlshaber in der Stadt ein. In den folgenden Jahrzehnten wurde Athen immer wieder in die Machtkämpfe der Diadochen, der Nachfolger Alexanders, verwickelt. Die Stadt war nun Spielball zwischen verschiedenen makedonischen Dynastien, den Antigoniden, Seleukiden und Ptolemäern. Trotz dieser politischen Abhängigkeit blieb Athen ein bedeutendes kulturelles Zentrum der griechischen Welt. Philosophie, Rhetorik und Kunst erlebten weiterhin eine Blütezeit und die Akademien von Platon und Aristoteles wirkten weit über die Stadt hinaus. Erst im Jahr 197 vor Christus, nach dem Sieg Roms über die Makedonen in der Schlacht von Kynoskephalai, endete die makedonische Vorherrschaft über Griechenland endgültig. Athen wurde daraufhin zunehmend in den Einflussbereich Roms integriert, was eine neue Phase der Geschichte einläutete. Doch die makedonische Zeit hatte das politische Selbstverständnis Athens nachhaltig verändert, von einer führenden Polis zu einer Stadt unter fremder Vormundschaft. Römische Zeit. Im Jahr 146 vor Christus wurde Griechenland offiziell in das Römische Reich eingegliedert, nachdem die Römer in der Schlacht von Korinth den letzten großen Widerstand der griechischen Stadtstaaten gebrochen hatten. Auch Athen verlor damit endgültig seine politische Eigenständigkeit, wurde jedoch nicht völlig unterjocht oder bedeutungslos. Im Gegenteil, unter römischer Herrschaft konnte sich die Stadt als kulturelles und geistiges Zentrum behaupten und sogar einen gewissen Aufschwung erleben. Die Römer bewunderten die griechische Kultur, Philosophie, Kunst und Wissenschaft zutiefst. Athen galt ihnen als das geistige Herz der hellenistischen Welt. Viele römische Eliten schickten ihre Söhne nach Athen, um dort eine klassische Ausbildung zu erhalten, insbesondere in Rhetorik, Ethik und Philosophie. Die Schulen berühmter Philosophen wie Platon, Aristoteles, Epikur und die der Stoiker blieben bestehen und zogen zahlreiche Schüler aus dem gesamten Reich an. Auch politisch und städtebaulich genoss Athen unter römischer Herrschaft eine gewisse Förderung. Zahlreiche römische Kaiser unterstützten die Stadt durch den Bau von Tempeln, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen. Besonders bemerkenswert ist die Hadriansbibliothek, die unter Kaiser Hadrian im 2. Jahrhundert nach Christus errichtet wurde. Hadrian war ein großer Bewunderer Griechenlands und besuchte Athen mehrmals. Er verlieh der Stadt neue Prachtbauten und trat als Wohltäter auf. Trotz der kulturellen Blüte blieb Athen in dieser Epoche jedoch weitgehend von der politischen Macht ausgeschlossen. Es war nun eine Provinzstadt im riesigen römischen Imperium, eingebettet in das System der Provinzverwaltung. Die lokalen Eliten durften zwar weiterhin städtische Ämter bekleiden, doch die zentralen Entscheidungen wurden in Rom gefällt. Ein einschneidendes Ereignis war der Mithridatische Krieg im 1. Jahrhundert vor Christus, bei dem Athen auf die Seite des pontischen Königs Mithridates 6 gegen Rom trat. Als Strafe ließ der römische Feldherr Sulla die Stadt im Jahr 86 vor Christus brutal plündern. Viele Gebäude wurden zerstört und Athen verlor vorübergehend an Bedeutung. Dennoch gelang es der Stadt, sich im Verlauf der folgenden Jahrzehnte zu erholen, nicht zuletzt dank der Unterstützung römischer Gönner. Insgesamt war die römische Zeit für Athen eine Phase des Wandels. Die politische Rolle schwand, die kulturelle Bedeutung blieb bestehen. Athen wurde zu einer Art Universitätsstadt des Altertums, in der sich die römische Welt mit dem geistigen Erbe Griechenlands verband. Die Stadt blieb ein Symbol für klassische Bildung und philosophischen Diskurs, eine Rolle, die sie bis in die Spätantike hinein bewahrte. Byzantinische Ära. In der byzantinischen Ära, die sich vom 4. bis zum 15. Jahrhundert nach Christus erstreckt, verlor Athen zunehmend seine politische Bedeutung, vor allem im Vergleich zu seiner glanzvollen Vergangenheit als führende Polis im klassischen Griechenland. Dennoch überlebte die Stadt und wandelte sich zu einem bedeutenden religiösen und kulturellen Zentrum innerhalb des oströmischen bzw. byzantinischen Reiches. Nach der Teilung des Römischen Reiches im Jahr 395 nach Christus gehörte Athen fortan zum östlichen Reichsteil, der sich bald als das Byzantinische Reich etablierte. Die altehrwürdige Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits viele ihrer einstigen politischen und wirtschaftlichen Funktionen eingebüßt. Doch ihr Ruf als Ort der Gelehrsamkeit und Spiritualität blieb bestehen, wenn auch unter veränderten Vorzeichen. Der heidnische Charakter der klassischen Philosophie wurde zunehmend von der christlichen Theologie verdrängt. Im 6. Jahrhundert kam es mit der Schließung der philosophischen Schulen durch den byzantinischen Kaiser Justinian Erhans im Jahr 529 nach Christus zu einem einschneidenden Wendepunkt. Die jahrhundertelange Tradition der platonischen und aristotelischen Lehre in Athen fand ein offizielles Ende. Dies bedeutete nicht nur das Ende der antiken Philosophenschulen, sondern auch eine endgültige Verlagerung der Bildungszentren in christliche Klöster und kirchliche Institutionen. Trotz dieser Umbrüche entwickelte sich Athen weiter, vor allem als Ort christlicher Frömmigkeit. Zahlreiche Kirchen wurden errichtet, viele davon auf oder nahe den Fundamenten älterer heidnischer Tempel. Die byzantinische Architektur prägte das Stadtbild nachhaltig. Ein herausragendes Beispiel ist die Kirche der Heiligen Apostel auf dem Gelände der antiken Agora, die um das 10. Jahrhundert erbaut wurde und bis heute erhalten ist. Während der langen byzantinischen Herrschaft blieb Athen stets am Rand der großen politischen Entwicklungen. Die Stadt wurde mehrmals von ausländischen Truppen geplündert, etwa durch die Slawen im 7. Jahrhundert. Dennoch konnte sie sich als städtisches Zentrum halten, vor allem durch ihren religiösen Status und ihre historische Bedeutung. Erst gegen Ende der byzantinischen Zeit, im späten Mittelalter, gelangte Athen noch einmal kurzzeitig in den Mittelpunkt politischer Ereignisse, als sie im Zuge der vierten Kreuzzugs 1204 unter lateinische Herrschaft fiel und später an das Herzogtum Athen überging, das von fränkischen und katalanischen Adligen regiert wurde. Insgesamt war die byzantinische Zeit für Athen eine Epoche des kulturellen Wandels. Der Glanz der klassischen Antike wich der religiösen Bedeutung des christlichen Mittelalters. Die Stadt überdauerte Kriege, Plünderungen und politische Umwälzungen, nicht als Machtzentrum, sondern als lebendiger Ort mit spiritueller und historischer Tiefe. Osmanische Herrschaft. Mit der osmanischen Eroberung im Jahr 1458 begann für Athen eine neue, über drei Jahrhunderte andauernde Phase unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Der osmanische Feldherr Omar Pascha nahm die Stadt fast kampflos ein und Athen wurde in die Verwaltungsstruktur des Reiches integriert. Obwohl die Stadt in dieser Zeit keine herausragende politische oder wirtschaftliche Rolle spielte, war sie dennoch ein regionales Zentrum mit einer gemischten Bevölkerung aus Christen, Muslimen und Juden. Die Osmanen zeigten zu Beginn eine gewisse Toleranz gegenüber der lokalen griechisch-orthodoxen Bevölkerung, was sich unter anderem in der Möglichkeit äußerte, Kirchen weiterhin zu nutzen oder zu verwalten. Doch viele bedeutende antike und byzantinische Bauwerke wurden in dieser Zeit umfunktioniert oder beschädigt. So wurde beispielsweise der Parthenon auf der Akropolis, der in der byzantinischen Zeit bereits zur Kirche umgebaut worden war, in eine Moschee umgewandelt. Auch andere klassische Monumente wurden entweder als Baumaterial genutzt oder militärisch zweckentfremdet. Während des 17. Jahrhunderts wurde Athen zeitweise von westlichen Reisenden und Gelehrten besucht, die das Interesse an der klassischen Antike wiederbelebten. Die Stadt wurde dabei oft als ruhiger, aber verfallener Ort beschrieben, dessen große Vergangenheit in starkem Kontrast zur bescheidenen Gegenwart stand. Die berühmten Ruinen beeindruckten Besucher aus Westeuropa tief. Viele davon waren Grand-Tour-Reisende, Archäologen oder Künstler. Ein besonders einschneidendes Ereignis war die Belagerung der Akropolis im Jahr 1687 durch venezianische Truppen während des sogenannten Großen Türkenkriegs. Bei einem Angriff explodierte das dort gelagerte osmanische Pulvermagazin, was zu schweren Schäden an der Struktur des Parthenon führte. Ein Verlust, der bis heute als tragisch gilt. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts blieb Athen weiterhin ein ruhiges Provinzstädtchen unter osmanischer Verwaltung. Dennoch entwickelte sich zunehmend ein griechisches Nationalbewusstsein, das in vielen Regionen des Osmanischen Reiches wuchs und schließlich zur griechischen Unabhängigkeitsbewegung führte. Als die griechische Revolution gegen die Osmanen im Jahr 1821 ausbrach, beteiligten sich auch Bewohner Athens an den Aufständen. Die Stadt wurde mehrfach von osmanischen Truppen zurückerobert und von griechischen Kämpfern belagert. Erst im Jahr 1830, mit der internationalen Anerkennung der Unabhängigkeit Griechenlands, endete die osmanische Herrschaft über Athen. Die osmanische Zeit hinterließ ein gemischtes Erbe. Einerseits war sie eine Epoche des kulturellen und wirtschaftlichen Niedergangs für die einst so bedeutende Stadt. Andererseits bewahrte Athen trotz aller Umbrüche ihre historische Identität. Viele Bauwerke überlebten in veränderter Form und die Erinnerung an die große Vergangenheit blieb im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung lebendig. Griechische Unabhängigkeit. Nach dem erfolgreichen griechischen Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich, der 122 begonnen hatte und durch den Londoner Vertrag von 3030 mit der internationalen Anerkennung eines unabhängigen griechischen Staates endete, begann eine neue Epoche für das Land. Die junge griechische Nation stand nun vor der gewaltigen Aufgabe, aus einer jahrhundertelang unter osmanischer Herrschaft stehenden Region einen modernen Staat zu formen. Im Jahr 1834 wurde Athen offiziell zur Hauptstadt des neuen Königreichs Griechenland erklärt. Diese Entscheidung war sowohl symbolisch als auch kulturell von großer Bedeutung. Obwohl Athen zu diesem Zeitpunkt nur ein kleines, wenig entwickeltes Städtchen mit kaum mehr als 5000 Einwohnern war, galt es aufgrund seiner glorreichen antiken Vergangenheit als ideales Zentrum für die Wiedergeburt der griechischen Identität. Die Wahl fiel daher nicht auf eine der größeren Städte wie Nafplio, die erste provisorische Hauptstadt, oder Patras, sondern auf die ehrwürdige, geschichtsträchtige Stadt, die einst das Herz der klassischen griechischen Zivilisation gewesen war. Der junge bayerische König Otto I., der als erster Monarch des modernen Griechenlands eingesetzt wurde, ließ Pläne für den Wiederaufbau Athens erstellen. Unter der Leitung von Architekten wie Eduard Schaubert und Stamatios Kleantis begann man, die Stadt nach klassischem Vorbild neu zu gestalten. Breite Boulevards, Plätze und neoklassizistische Gebäude sollten an die antike Glorie erinnern und zugleich eine moderne Hauptstadt formen. Zahlreiche Gebäude, die heute das Stadtbild Athens prägen, wie der Königspalast, heute das Parlament, die Nationalbibliothek oder die Universität, stammen aus dieser Phase. Die Ernennung Athens zur Hauptstadt markierte also nicht nur einen politischen, sondern auch einen kulturellen Wendepunkt. Sie leitete die Wiedergeburt der Stadt als nationales Symbol ein und stellte den Beginn einer Phase der Erneuerung und des Aufbaus dar, die Athen im Laufe des 19. Jahrhunderts erneut zu einem bedeutenden Zentrum des griechischen Lebens machte. Moderne Entwicklung. Im Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts hat sich Athen von einer vergleichsweise kleinen Hauptstadt zu einer modernen, pulsierenden Metropole entwickelt, die heute das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum Griechenlands darstellt. Die Stadt durchlief tiefgreifende Wandlungsprozesse, insbesondere in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als durch starke Landflucht und Industrialisierung eine rasante Verstädterung einsetzte. Viele Menschen aus ländlichen Regionen zogen in die Hauptstadt auf der Suche nach Arbeit und besseren Lebensbedingungen, was zu einem raschen Bevölkerungswachstum führte. Ein bedeutender Meilenstein in der modernen Geschichte Athens war die Austragung der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1996. Diese Spiele waren so nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein symbolischer Akt, der die Verbindung zwischen dem antiken und modernen Griechenland unterstrich und Athen weltweit ins Rampenlicht rückte. Die Spiele fanden hauptsächlich im Panathinaiko-Stadion statt, das auf den Überresten eines antiken Stadions errichtet wurde und bis heute eine Ikone der Stadt ist. Im Jahr 2004 kehrten die Olympischen Spiele erneut nach Athen zurück, diesmal als ein Großereignis mit weltweiter Aufmerksamkeit. Die Stadt investierte massiv in die Infrastruktur, was zum Bau neuer Sportanlagen, der Modernisierung des Flughafens, der Erweiterung des U-Bahn-Systems sowie zur Verbesserung des Straßen- und Verkehrswesens führte. Diese Investitionen trugen wesentlich dazu bei, Athen in das Bild einer modernen europäischen Hauptstadt zu rücken. Heute ist Athen eine lebendige Stadt, in der sich antike Monumente und modernes Stadtleben begegnen. Sie ist geprägt von einem regen kulturellen Leben mit Theatern, Museen, Universitäten und Festivals, aber auch von sozialen und politischen Herausforderungen. Trotz wirtschaftlicher Krisen, insbesondere in den 2010er Jahren, hat sich Athen als resilient und wandelbar erwiesen. Die Stadt bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Verbindung von geschichtlicher Tiefe und zeitgenössischer Dynamik.